Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen. Warum ist der Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939 in unserer Erinnerung eigentlich viel weniger präsent als dessen Ende? Die polnische Historikerin Hanna Radziejowska beschreibt im Fazit-Interview eine zweijährige Erinnerungslücke im Gedenken und fordert, daran müssen wir arbeiten. 10 Jahre Elbphilharmonie, wie aus dem anfänglichen Baudesaster eine Erfolgsgeschichte wurde, hat heute Abend ein prominent besetztes Podium in Hamburg diskutiert, mit dabei Carsten Broster und der Architekt Pierre de Meuron. Und das russische Haus in Berlin wird geschlossen. Nach langer Debatte zieht man den Stecker, allerdings auch vermutlich für die Goethe-Institute in Russland. Es ist das Ende des deutsch-russischen Kulturabkommens und wir sprechen darüber gleich hier bei Fazit. Seit Jahren steht das russische Haus in Berlin in der Kritik, russische Propaganda zu verbreiten. Immer wieder gab es deshalb Forderungen, das Kulturinstitut zu schließen, zumal es auch auf der Sanktionsliste der Europäischen Union zu finden ist. Nun ist es soweit. Die Bundesregierung hat das deutsch-russische Kulturabkommen gekündigt und damit Konsequenzen aus dem Anschlagsversuch mit der Sprengstoffdrohne am Leipziger Flughafen gezogen. Mein Kollege Wladimir Balzer war heute bei der Pressekonferenz. Wladimir, vielen war das ja schon lange wirklich ein Dorn im Auge, dieses russische Haus in der Friedrichstraße in Berlin. Kann man sagen, endlich wird es zugemacht?
Die Diskussionen wurden ja schon lange geführt. Es gab viele Debatten darüber, wie man das anstellen könnte. Es gab ja schon Vermutungen, dass es eben sich da nicht um klassische Kulturarbeit handeln würde, schon gar nicht um Brückenbau zwischen Deutschland und Russland kulturell, sondern eben um ein Haus, das ja auch eine gewisse Immunität genießt, wo nicht einfach zum Beispiel deutsche Behörden reingehen können, um zu kontrollieren, was da passiert, sondern ein Haus eben, das durchaus, so sind die Vorwürfe jedenfalls, sogar ein Ort für Spionage womöglich gewesen ist, jedenfalls für Propaganda ganz sicher. Verschiedene politische Ebenen haben da schon seit Jahren darüber diskutiert. Jetzt gibt es also diese Möglichkeit, du hast es schon kurz erwähnt, über dieses deutsch-russische Kulturabkommen, die Kündigung auszusprechen. Das würde bedeuten, dass dieses russische Haus in der Berliner Friedrichstraße, dieses sogenannte Kulturinstitut, zu Mitte nächsten Jahres tatsächlich seine Tätigkeit einstellen muss. Das Gebäude selbst gehört Russland, das könnte natürlich da noch stehen bleiben, sozusagen in einer Art betrieblichen Notbetrieb, aber ohne inhaltliche Arbeit. Mhm.
So, jetzt hast du gesagt, das könnte bedeuten, dass oder es gäbe die Möglichkeit, dass. Aber was heißt es denn jetzt genau? Wird es geschlossen? Und damit können wir dann auch gleich nach Russland gucken, an die deutschen Kulturinstitute, sprich Goethe. Was wurde da jetzt heute konkret beschlossen oder bekannt gegeben?
Es gibt eben keine Arbeitsgrundlage mehr für dieses russische Zentrum, für dieses russische Haus in Berlin. Das kann so nicht mehr betrieben werden als kultureller Ort oder als Sprachort, weil eben die Vertragsgrundlage nicht mehr da ist. In dieser Hinsicht wäre das dann nicht mehr möglich. Aber das hat natürlich, du hast es schon angedeutet, natürlich auch Konsequenzen für das, was da in Russland ja eigentlich auch wichtig ist, nämlich diese Inseln in Moskau, in St. Petersburg und in Novosibirsk, die Goethe-Institute, die da ja immer noch aktiv sind, natürlich deutlich eingeschränkt, das ist völlig klar, aber sie tun noch ihre Arbeit, sie bieten zum Beispiel digitale Sprachkurse an, 500.000 Menschen in Russland lernen immer noch Deutsch, Bibliotheken sind zum Teil offen, es sind deutlich weniger Mitarbeiter als früher, aber diese Goethe-Institute sind da noch aktiv und die funktionieren eben nur auf Grundlage des schon erwähnten deutsch-russischen Kulturabkommens. Wenn also Deutschland dieses Kulturabkommen kündigt, dann hat das auch Folgen für die Goethe-Institute. Und wir haben schon von der russischen Seite gehört, dass es auf jeden Fall eine Reaktion geben wird. Und die wird mit sehr, sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit sein, dass die Goethe-Institute in Russland als unerwünschte Organisation erklärt werden. Mhm.
Vor ein paar Tagen hat die neue Generalsekretärin der Goethe-Institute Gitte Tschoch noch betont, wie wichtig die Institute in Russland sind. Der Preis der Schließung oder der drohenden Schließung war der Bundesregierung jetzt aber doch anscheinend nicht mehr zu hoch.
Naja, also da offenbar es so viele Informationen gab, was dieses russische Haus angeht, dieses sogenannte Kulturinstitut in der Berliner Friedrichstraße, die darauf hindeuten, dass das wirklich ein feindlicher Ort für Deutschland ist, blieb der Bundesregierung auch gerade nach dem Drohnenvorfall in Leipzig kaum noch etwas übrig, als tatsächlich dieses Haus schließen zu lassen. Natürlich ist das Bedauern groß. Das hat man heute jetzt bei der Pressekonferenz bei den beiden Ministern nicht gehört. Aber das Bedauern ist groß in allen politischen Lagern, dass das eben auch Folgen für das Kulturinstitut, das Goethe-Institut in Russland selbst haben würde. Vom Goethe-Institut hieß es heute in einer ersten Reaktion, diese Entscheidung, jetzt das russische Haus zu schließen, durch die Bundesregierung war auf Grundlage der außenpolitischen Zielsetzungen. Und das Goethe-Institut sagt auch, wir stehen in engem Austausch mit dem Auswärtigen Amt und müssen die Situation und die Folgen für unsere Arbeit in Russland sondieren. Es sind nun viele Fragen zu klären. Also in absehbarer Zeit wird das passieren, was eben befürchtet wurde, dass die Goethe-Institute nicht mehr arbeiten können. Ich habe mich bei der Opposition umgehört. Zum Beispiel bei Maren Kaminski von den Linken. Sie ist dort für auswärtige Kulturpolitik im Bundestag zuständig und sie hat mir das gesagt.
Das finden wir nicht richtig, weil wir sagen, die Verknüpfung mit dem Goethe-Institut, das muss man sehr genau überlegen und was als Folge dann, ich sag mal, als Kulturmittler, als Kulturaustausch dann auf anderer Seite sicherlich auch wegfallen könnte. Das halten wir für eine Perspektive eines weiteren Kulturaustauschs nicht den richtigen Weg.
Also die Linkspartei im Bundestag wendet sich gegen eine Schließung des russischen Hauses in Berlin, weil eben die Kosten so hoch sind für den deutsch-russischen Kulturaustausch. Aber Tesfa Jesus von den Grünen im Bundestag, die habe ich auch befragt. Sie sagt, wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten sollten mit dem russischen Haus, dann sei das natürlich eine richtige Entscheidung gewesen. Aber das ist natürlich auch bitter, was die Konsequenzen angeht für die Goethe-Institute.
Schmerzlich ist aber, dass voraussichtlich die russische Regierung im Gegenzug die Arbeit der Goethe-Institute in Russland noch stärker als bislang einschränken wird. Und damit bleibt der kulturelle Austausch zwischen beiden Ländern unmöglich. Und das wäre, glaube ich, ein großer Verlust, sowohl für Deutschland als auch für Russland.
Man kann schon sagen, das sind ja auch wirklich, wie gesagt, Inseln dort in Russland, diese drei Orte. Zensurfrei, bisher noch weitestgehend unbehelligt von den russischen Behörden. Und die werden jetzt schließen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Untergrundkulturszene, auf die Zivilgesellschaft. Das wird Spuren hinterlassen, ja.
Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio über die Schließung des russischen Hauses in Berlin und daran gekoppelt vermutlich auch das Ende oder eine starke Einschränkung der Arbeit der Goethe-Institute in Russland. Vielen Dank.
Gerne.
Vor 87 Jahren, am 1. September 1939, da begann bekanntlich der Zweite Weltkrieg mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen. Von langer Hand geplant und mit antipolnischer Propaganda vorbereitet, folgte auf den Angriff die brutale Besatzung und die Teilung Polens. Jedes Jahr gibt es Gedenkveranstaltungen am 1. September. Allerdings steht die Aufarbeitung dieses Jahrestags in keinem Verhältnis etwa zum Kriegsende. Am 8. Mai 1945. Die polnische Regierung nutzt das Gedenken stets, um Entschädigungen von Deutschland zu fordern, was hierzulande auf eher taube Ohren stößt. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat heute aber bestätigt, dass nächstes Jahr der Bau des Denkmals für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs beginnen soll. Vor der Sendung habe ich mit der Historikerin, Kulturmanagerin und Ausstellungskuratorin Hanna Radziejowska gesprochen. Seit 2019 leitet sie die Berliner Außenstelle des Pilecki-Instituts. Hallo und guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Frau Radziejowska, finden Sie es angemessen, wie beide Länder an dieses einschneidende Ereignis von 1939 erinnern?
Leider gibt es wirklich große Unterschiede zwischen Polen und Deutschland. Und ich glaube, im deutschen Gedächtnis ist wirklich dieser Zweite Weltkrieg mit dem 8. Mai verwurzelt, ja, mit dem Tag der Befreiung, wie Weizsäcker ihn nannte. Aber er ist ebenso mit der Erinnerung an den Holocaust verwurzelt. Und beides ist richtig und beides ist wichtig. Der 1. September, der Tag, an dem Deutschland diesen Krieg begann, taucht in diesem Gedenken kaum auf. Die Verbrechen begannen sofort, nicht erst 1941. Ja? Für uns das ist auch schwierig zu verstehen, dass in Deutschland wirklich, man weiß das nicht, dass allein im Rahmen der sogenannten Intelligenzaktion, so das ist Herbst 1939 und Frühjahr 1940, mindestens 100.000 Menschen ermordet wurden. Und Ermordet wurden Lehrer, Priester, Ärzte, Beamte, Spolterer, Künstler. Es ging um diese Eliten. Und was ist wirklich super wichtig, das zu erwähnen, das war alles vorbereitet vor dem Krieg.
Weshalb, ja, denken Sie, gehen diese ersten Kriegstage und diese frühen Verbrechen in Polen auf polnischem Grund so unter?
Wenn wir über diese Lücken im deutschen Gedächtnis sprechen, das ist, warum dieser 1. September das so wichtig sein soll. Zum Beispiel in Deutschland bezieht sich dieser Begriff auf das Jahr 1941, auf den Überfall auf die Sowjetunion, Vernichtungskrieg. Mhm. Ja? Aber für Polen jedoch begann dieser Vernichtungskrieg im September 1939. Wenn diese tiefe innere Uhr erst 1941 zu ticken beginnt, fehlen 2 Jahre. Und das ist auch wichtig, mit diesen 2 Jahren, ja, das zu sehen, dass es fällt die Vernichtung der polnischen Eliten, aber auch Beginn des Holocaust auf polnischem Boden. Das auch hat begonnen in 1939, nicht später. Und diese deutsch-sowjetische Zusammenarbeit, gab es diesen Hitler-Stalin-Pakt. Mhm. Und dann der Einmarsch der Roten Armee am 17. September. So, wir haben diese 2 Jahre der Zusammenarbeit zwischen Berlin und Moskau. Und deshalb für uns dieser 1. September ist absolut super wichtig. Und wir verstehen das nicht genau, warum in Deutschland spielt in der Wirklichkeit diesen Tag keine Rolle.
Vielleicht ist das ein bisschen zugespitzt, dass er keine Rolle spielt. Also ich habe zum Beispiel in der Schule gelernt, dass der Zweite Weltkrieg am 1. September mit dem Überfall auf Polen begonnen hat.
Das stimmt, natürlich. Aber es geht um diese Assoziationen, die in der Wirklichkeit diese 1. September bedeutet.
Frau Radziejowska, Sie sind ja gerade mit 20 deutschen Lehrkräften offenbar auf so einer Art Bildungsreise unterwegs in Polen, behandeln unter anderem den Warschauer Aufstand. Wie nehmen Sie denn das Interesse und das Erinnern und die Aufarbeitung bei denen wahr?
Das ist wirklich unser Lieblingsprogramm. Diese Idee hinter diesem Vorhaben war sehr einfach. Wir bitten die Deutschen in der Wirklichkeit nicht darum, sich zu erinnern. Wir arbeiten mit denen zusammen, die unterrichten. Und das beste Argument ist natürlich nicht ein Vortrag, sondern auch dieser Ort selbst. Warschau ist an sich schon ein Argument. Ja? Also man kann sehr lange über die Zerstörung der Stadt erzählen und so weiter und so fort. Aber 4 Tage dort verbringen, ja, das ist, glaube ich, eine wichtige Erfahrung. Das ist wirklich Zukunft. Diese deutsch-polnischen Beziehungen sind absolut super wichtig.
Viele befürchten jetzt, dass es mit einem möglichen Rechtsruck in den Landesparlamenten bei den Wahlen in Deutschland auch Rückschritte in der Erinnerungspolitik geben könnte. Andererseits muss man ja sagen, sind doch die deutsch-polnischen Beziehungen ziemlich solide, oder?
Die AfD stellt ein ernstes Problem für das Gedenken an den 1. September dar, aber sie ist nicht das Problem an sich. Ich glaube, sie ist ein Verstärker, nicht die Ursache. Also das ist wirklich eine lange Geschichte, wie verschiedene Aspekte in dieser Geschichte nicht präsent waren. Und jetzt kommen wir zu diesem Moment, wie das kompliziert sein kann. Und weil diese Partei sagt offen, ja, dass sie diese Deutschen von ihrem Schuldgefühl befreien will. Ja, und im Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt heißt es, diese Verfestigung der Schuldkomplexes habe zu einer Identitätsstörung geführt. So, das ist deshalb von so großer Bedeutung, weil die Erinnerungskultur in Deutschland weitgehend in der Zuständigkeit der Bundesländer liegt. Gedenkstätten, politische Bildung, Lehrpläne, all dies wird auf Landesebene finanziert und gestaltet. Zum Beispiel auch haben wir in diesem Programm gefunden, dass diese Provenienzforschung an Kulturgütern eingeschränkt werden soll. Für Polen, es gibt 500.000 Kunstobjekte, die noch nicht zurückgegeben sind. Am 6. September kann wirklich sehr viel in dieser Erinnerungskulturlandschaften ändern. Das ist, was ich versuche zu sagen. Ja.
Vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Denkmal, um das es heute bei Kulturstaatsminister Weimer ging. Ist ja überhaupt ein Wunder, dass es erst jetzt sozusagen kommen soll, 87 Jahre nach dem Ereignis. Für wie wichtig halten Sie das, dass es ein Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs gibt?
Das ist wirklich ein gutes Zeichen und wir freuen uns sehr, dass wirklich das geht schneller, als man denkt. Aber wir sollen auch uns erinnern, dass die Zeit arbeitet gegen die Opfer. Und in Polen leben noch etwa 40.000 Menschen, die die Besatzungszeit überlebt haben. Und jeden Monat sterben etwa 1.000 von ihnen. Und was heute nicht getan wird, wird nie mehr getan werden. Wir haben auch oft den Eindruck, dass zum Beispiel mit diesen Opfern Deutschland darauf wartet, dass die Biologie dieses Problem löst. Und das ist sehr schmerzhaft und das ist wirklich sehr präsent in dieser polnischen Öffentlichkeit.
Die Leiterin des Berliner Pilecki-Instituts, Hanna Radziejowska, über das Gedenken an den deutschen Überfall auf Polen heute vor 87 Jahren am 1. September 1939. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Nicht nur in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern wird gewählt, sondern eben auch in Berlin. Wie das Abgeordnetenhaus dort nach dem 20. September zusammengesetzt sein wird, das ist ziemlich offen. Momentan steht die Linke in den Umfragen vorne, gefolgt von CDU und AfD. Was die Kultur betrifft, so hat diese Partei einige Versprechen im Köcher. Und sie hat ja auch schon mal einen pfiffigen Kultursenator gestellt, nämlich Klaus Lederer. Der hat seine Partei dann aber wegen Differenzen bei den Themen Antisemitismus und Ukraine-Krieg verlassen. Heute ging es bei einer Podiumsdiskussion mit den Spitzenkandidaten und Kandidatinnen der Parteien in der Deutschen Oper um die Zukunft der Kulturstadt Berlin. Claudia van Laak war für uns dabei.
Die Linke hat ein klares Wahlversprechen abgegeben. Der Anteil der Kultur am Gesamthaushalt im Land Berlin soll auf 3% steigen. Im Moment liegt er bei knapp 2%. Spitzenkandidatin Elif Eralp.
Die Frage ist doch, machen wir einen Plan, um das zu ermöglichen, oder lassen wir alles im Wagen? Und ich habe gesagt, wir haben einen konkreten Plan gemacht und den wollen wir umsetzen.
Skepsis bei den anderen, also bei CDU, Grünen und SPD. Ein Plan, schön und gut, aber erst nach einem Kassensturz, sagen sie. Allen alles versprechen, klingt super, wendet SPD-Spitzenkandidat Steffen Krach ein.
Ich kenne aber die finanzielle Situation des Landes und deswegen kann man sich jetzt hier nicht einfach hinstellen und sagen, es gibt 3% des Etats für Kultur, definitiv. Ich kann aber definitiv zusichern, dass ich als regierender Bürgermeister dafür kämpfen werde, dass wir all die Chancen, die wir im Kulturbereich haben, dass wir sie nutzen und dass wir die Kultur unterstützen, so wie wir das auch unter Klaus Wowereit getan haben.
Wir werden dafür sorgen, dass nicht mehr die Kultur bluten muss. Aber 3%, 2,5 oder mehr Ihnen jetzt zu versprechen, wer das tut, handelt einfach unseriös. Und ich will Sie hier nicht verarschen. Ich sage das ganz deutlich.
Ergänzt kritisch Bettina Jarasch, Co-Spitzenkandidatin der Grünen. Dass die letzten beiden Haushalte für die Kultur eine Sparorgie bedeutet hätten, diesen Vorwurf will die CDU-Vertreterin nicht auf sich sitzen lassen. Der christdemokratische Spitzenkandidat und Kultursenator Stefan Evers war nicht erschienen, hatte sich von seiner Staatssekretärin vertreten lassen. Ein Jahresetat von 1 Milliarde Euro für die Kultur könne sich bundesweit sehen lassen, sagt Kerstin Richter-Kotowski.
Und ich möchte auch betonen, dass entgegen allen Unkenrufen alle Häuser komplett erhalten geblieben sind und auch ausfinanziert sind.
Nach der Wahl wollen Linke, SPD und Grüne ein Kulturfördergesetz auf den Weg bringen, so steht es in ihren Wahlprogrammen. Doch auch CDU-Kulturstaatssekretärin Richter-Kotowski spricht sich am Vormittag in der Deutschen Oper für ein solches Gesetz aus. Erstaunen bei der Moderatorin.
Ich habe das Kulturfördergesetz in Ihrem Wahlprogramm tatsächlich nicht gefunden, aber das heißt dann nicht, dass Sie es nicht vorhaben, sondern das hat jemand vergessen reinzuschreiben.
Nein, Man muss natürlich auch sagen, solche Wahlprogramme bedienen nicht jedes Stichwort an dieser Stelle. Nein, das tut es nicht. Das wird auch nicht funktionieren.
Sollte die CDU den künftigen Senat anführen, sie dürfte sich nicht nach dem Kulturressort sehnen, haben die Christdemokraten doch innerhalb von 3 Jahren 2 Senatoren und einen Staatssekretär verschlissen. Auch durch die Fördergeldaffäre. 2,6 Millionen Euro sind in teils dubiose Projekte zur Bekämpfung von Antisemitismus geflossen. Die Kulturstaatssekretärin verspricht:
Solche Vorgänge, so wie sie hier passiert sind, werden sich nicht wiederholen.
Seit dem Wochenende diskutiert Berlin auch wieder über den grassierenden Antisemitismus. Ein jüdischer Kandidat ist an einem Wahlkampfstand massiv bedroht worden. Gleichzeitig haben die Linken in Neukölln einen Rapper auftreten lassen, der zur Gewalt gegen Israel aufrief und der israelischen Armee den Tod wünschte. Die linke Spitzenkandidatin Elif Eralp versucht abzuwiegeln.
Ich finde den Kampf gegen Antisemitismus sehr zentral und ich habe sehr klar gesagt, was ich davon halte.
Das reicht CDU, Grünen und SPD nicht aus. Bettina Jarasch und Steffen Krach.
Wenn man jetzt im Nachhinein empört ist und sagt, das geht alles nicht, dann frage ich mich schon, wie klar die Haltung insgesamt ist. Man hat eine Verantwortung als Spitzenkandidatin und der muss man dann auch gerecht werden.
Ich glaube dir persönlich deine klare Haltung, aber du hast Konsequenzen angekündigt und auf die warten wir. Und wenn du diese Stadt regieren willst, dann müssen die auch kommen.
Nach einem rot-grün-roten Kuschelkurs klingt das gerade nicht. Vielleicht doch eine Kenia-Koalition von CDU, SPD und Grünen? Und wer könnte künftig das Kulturressort leiten? Großes Rätselraten heute im Publikum. Niemand drängt sich in dieses Amt.
Wahlkampf in Berlin und große Differenzen unter den Parteien, wenn es ums Geld für Kultur geht. Claudia van Laak berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt betonen mehrere Bauhausinstitutionen die Bedeutung von Kunstfreiheit, Offenheit und internationaler Zusammenarbeit. In einer gemeinsamen Erklärung beschreiben die Direktorinnen der 3 Einrichtungen in Berlin, Dessau und Weimar ihren Eindruck, dass die Freiheit der Kunst und die demokratische Kultur zunehmend unter Druck geraten. Das Bauhaus aber lässt sich ihrer Ansicht nach weder auf einen einheitlichen Stil noch auf eine eindimensionale Erzählung reduzieren. Die AfD hatte das Bauhaus als Irrweg der Moderne bezeichnet. Kulturstaatsminister Weimer verteidigte es mehrfach und warnte vor finanziellen Einschnitten bei der Stiftung Bauhaus Dessau. Der Deutschlandfunk vergibt zusammen mit der Stadt Braunschweig jedes Jahr den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis. Die Shortlist für die diesjährige Ausgabe steht jetzt fest. Die 6 Werke handeln nach den Worten der Vorsitzenden der Jury, Wiebke Poromka, alle von Fragen, die auch jenseits der Literatur die Gesellschaft umtreiben. Da geht es zum Beispiel um die individuelle Aufarbeitung des Holocaust und gegenwärtigen Rassismus in dem Buch »Die Lücken« von Sheida Basyar.
Da wird ein ehemaliges sogenanntes Gau-Musterdorf im Hunsrück zum Schauplatz, um exemplarisch ein Jahrhundert deutscher Geschichte zu erzählen. Oder es geht, basierend auf einem historischen Fall übrigens, um DDR-Geschichte, vor allem um das Begabtenfördersystem der DDR und um die Zurichtungen, die Kinder und Jugendliche durch dieses System hier durch die Ausbildung in einer Musikspezialschule erfahren haben. Und das in dem Roman »Wer möchte nicht im Leben bleiben« von Helene Bukowski.
Unsere Literaturredakteurin und Juryvorsitzende beim Wilhelm-Raabe-Literaturpreis Wiebke Poromka. Insgesamt sind 5 Autorinnen und 1 Autor nominiert. Tupac Shakur war einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Rapper der USA in den 90er Jahren. Vor 30 Jahren wurde er ermordet. Auf ihn war aus einem fahrenden Auto geschossen worden. Weder Waffe noch Auto wurden je gefunden. Jetzt gaben die Richter in dem Fall den Schuldspruch bekannt. Der ehemalige Gangleader Dwayne Davis wurde wegen Mordes schuldig gesprochen. Über das Strafmaß soll im Oktober entschieden werden. Der 63-Jährige soll zwar nicht selbst geschossen, aber die Tat organisiert haben. Antje Sieb.
Als Beweismittel dienten dem Prozess in erster Linie die eigenen Worte des Angeklagten. In einem Buch, aber auch in Interviews und Aussagen hatte er behauptet, er habe mit im Tatauto gesessen und dem eigentlichen Schützen die Waffe gereicht. Der Mord sei Vergeltung gewesen für eine vorangegangene Auseinandersetzung. Als Hintergrund der Tat gelten Rivalitäten zwischen 2 Gangs aus dem Großraum Los Angeles, die jeweils Beziehungen zu Tupacs Plattenlabel einerseits und einem Konkurrenzlabel von der Ostküste andererseits hatten.
Die Schauspielerin Cordula Tranto ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Sie hatte ihren Durchbruch Ende der 1950er Jahre mit dem Antikriegsfilm Die Brücke. Es folgten Angebote aus Hollywood. 1962 schlüpfte sie in der US-Produktion Hitler in die Rolle von dessen Nichte und wurde für den Golden Globe nominiert. Doch der Erfolg in Amerika bedeutete ihr nach eigener Aussage nichts. Die gelernte Balletttänzerin kehrte auf die Bühne zurück und machte Station an renommierten Theatern. Im deutschen Fernsehen war sie in zahlreichen Krimiproduktionen zu sehen.
Der Bau der Hamburger Elbphilharmonie war einer dieser Architekturkrimis, die Deutschland in den letzten 20 Jahren öfter erlebt hat. Zuerst gab es unglaubliche Verzögerungen an der Baustelle und dann auch noch explodierende Baukosten. Am Ende kostete die Elbphilharmonie 11-mal so viel wie geplant. Dass die Hamburger ihr Konzerthaus Elfi nennen, zeigt aber, wie sehr sie es ins Herz geschlossen haben. In anderen Städten wurden solche ambitionierten Bauaufgaben vorzeitig aufgegeben. Heute Abend gab es in der Elfi einen Panel-Talk mit dem Generalintendanten Christoph Liebensäuter, dem Kultursenator Carsten Broster, der Elbphilharmonie-Architekt Pierre de Meuron war dabei und die Schlagzeugerin Vivi Vasileva. Mein Kollege Dirk Schneider, der war auch dabei, hat das vor Ort beobachtet und ist jetzt hier im Studio. Hallo Dirk.
Hallo Marietta.
Fangen wir doch mal mit dem Geld an. Spricht heute noch überhaupt jemand über diese 866 Millionen Euro Baukosten oder ist das einfach vergessen?
Ich weiß gar nicht, ob diese Zahl heute genannt wurde. Vergessen ist es auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, ich kann auch sagen, die Elfi wird in Hamburg als Erfolg gefeiert. Ich habe da jetzt keine repräsentative Untersuchung vorliegen, aber ich lebe selbst in Hamburg und glaube wirklich, man kann sagen, die ist in der Hamburger Öffentlichkeit breit akzeptiert. Man ist vielleicht sogar stolz drauf. Die Kontroverse hat die Kontroverse wurde von der Erfolgsgeschichte, würde ich sagen, emotional überschrieben. Aber mit der Erinnerung, das ist ja auch so ein Ding, deswegen hat mir es so gut gefallen, dass der Architekt Pierre de Meuron, der wurde heute gefragt, ja, wie erinnern Sie sich denn daran? Wie war das damals? Und da hat er erstmal gesagt, wie das so ist mit dieser Erinnerung.
Ja, das mit den Erinnerungen, das ist so eine Sache. Mein Gedächtnis fühlt sich manchmal so an wie ein Stück Wachs, das formbar und weich ist und darum sind Erinnerungen sehr subjektiv, wie man das erlebt hat, was auch in der Zwischenzeit auch passiert ist, was wiederum diese Erinnerung auch geformt hat.
Ja, was hat denn die Elbphilharmonie richtig gemacht, muss man dann vielleicht fragen, dass die Erinnerung der Hamburgerinnen und Hamburger an die gezahlten Steuermillionen so gut überschrieben werden konnte?
Also man kann es auch einfach mal sagen, es ist schon ein ganz schön tolles Gebäude, wie es da so steht auf diesem Kaispeicher A mitten im Hafen. Die Elfi hat aber zum Beispiel auch ein sehr großes Vermittlungsprogramm, Kulturvermittlungsprogramm für SchülerInnen, für Kinder, auch für andere Menschen und ganz am Anfang haben sie wirklich was gemacht, das war sehr schlau. Sie haben Tickets sehr, sehr günstig rausgegeben, ab 6 Euro und zwar vor allem an Leute in Hamburg. Die wurden dann an verschiedenen Orten in Hamburg verkauft, man musste da hingehen. Das war dann so heute von, weiß ich nicht, 12 bis 14 Uhr in Billstedt und Billstedt zum Beispiel ist ein eher armer Stadtteil und die Leute dort, die haben sich dann wirklich gesehen gefühlt. Die haben gesagt, ah, die Elfi kommt zu uns, verkauft uns günstige Tickets und als Nebeneffekt, so hat es Kultursenator Carsten Broster heute Abend erklärt, war das tatsächlich so, dass dann Leute auch aus anderen Hamburger Stadtteilen, aus wohlhabenderen Stadtteilen dorthin kamen und sich sogar die Stadt so ein bisschen durchmischt hat. Durch
machen
dieses
sie aber
Gebäude.
Nicht mehr.
Das gibt es jetzt nicht mehr.
Brauchen
nein.
Sie nicht mehr.
Soweit ich weiß nicht. Brauchen tun sie es wahrscheinlich nicht, nee.
In der Planungszeit, also in den Nullerjahren, wurde ja auch noch viel vom Stadtmarketing gesprochen, dem sogenannten Bilbao-Effekt. Manche erinnern sich noch. Sicher spielt doch auch in Hamburg eine entscheidende Rolle für den Erfolg, dass man da wirklich so ein richtig tolles Stück spektakuläre Architektur hingestellt hat, oder?
Das ist letztendlich der ganze Witz an der Sache. Also Christoph Liebensäuter, der Intendant, hat nochmal erzählt, wie das Haus damals überrannt wurde. Die Leute haben Tickets gekauft, eigentlich egal was lief, weil sie dieses Haus einfach auch von innen sehen wollten. Ich habe das selbst mal erlebt. Ich war an einem Samstagabend da hat Julia Holter gespielt. Das ist so experimentelle Popmusik. Da waren Leute in Abendgarderobe, die waren eigentlich völlig falsch angezogen und die waren nach der Pause auch weg. Das war ganz klar. Die wollten einmal in dem Saal sitzen. Die Musik fanden die wahrscheinlich total anstrengend, sind dann wieder raus. Und genau ermöglicht ja auch dieses großartige Programm, dieses vielfältige Programm, das die Elfi ja macht. Also ich kann eben auch experimentellen Pop oder Avantgarde-Jazz im großen Saal spielen, weil sie es einfach rechnet. Also das gute Programm verdankt sich der spektakulären Architektur. Und Christopher Liebensolter, er sieht die Architektur tatsächlich auch als Sicherheit für die Zukunft der Elfi. Ich habe ihn nämlich gefragt, zunehmende Sparprogramme in der öffentlichen Kulturförderung. Hamburg muss man da ja momentan noch explizit ausnehmen, aber das kann sich ja ändern. Ich habe ihn gefragt, ob wir vielleicht irgendwann mal von einer O2-Elbphilharmonie sprechen müssen.
Ich glaube nicht. Zumal sie ja in ihrer Doppelfunktion als Konzerthaus und Touristenmagnet, da sehe ich sozusagen eine gewisse Versicherung für die Zukunft. Selbst wenn es wirklich hart auf hart geht, könnte man natürlich aus diesem Teil noch mehr finanzielle Mittel generieren, die dann dem künstlerischen Betrieb zugutekommen könnten in Zukunft.
Ja, leider tut die Elbphilharmonie ja genau das, also zusätzliche Mittel generieren. Es wird doch jetzt auch Eintritt verlangt für die erste Plattform des Gebäudes, die immer frei zugänglich war. Also wurde auch mal ein bisschen kritisch heute Abend gesprochen?
Es gab keine nennenswerten kritischen Töne. Es saß ja letztendlich auch keine kritische Stimme auf dem Podium, sondern nur Leute, die was zu feiern hatten. Die Kritik an der Akustik des großen Saals, die zieht sich noch so ein bisschen durch, aber die verblasst, glaube ich, auch anhand dieser Erfolgsgeschichte. Dieses Haus, das bringt die Stadtgesellschaft zusammen, bringt Hamburg auf die weltweite Kulturlandkarte und tatsächlich lässt es auch andere Kulturorte profitieren. Man hat ja oft gesagt so, ja, dann wollen die Leute nur noch in die Elfi und alle anderen leiden darunter. Das ist tatsächlich nicht eingetreten.
Was hat denn eigentlich die Schlagzeugerin Vivi Vasileva auf diesem Podium gemacht?
Gute Frage. Also ich möchte sie so ungern als Quotenfrau bezeichnen, weil sie ist eine ganz tolle Frau, ganz tolle Musikerin. Sie hat auch heute toll gesprochen, aber natürlich da vorne saßen der Architekt, der Kultursenator, der Intendant. Also es entsteht schon ein bisschen der Eindruck, dass die Elfi von Männern gemacht wurde und gemacht wird. Das ist ja letztendlich auch so. Und Vivi Vasileva, die ist ja als Künstlerin letztendlich nur Gast in der Elfi und ja, findet sie aber auch zu Recht toll. Vielleicht noch einen sehr schönen Moment, das fand ich, als der Architekt Pierre de Meuron meinte, dass die Elfi nach diesen 10 Jahren noch so gut aussieht.
Das Gebäude sieht wie neu aus, unglaublich. Also es schmeckt noch nach Holz, wie gestern fertiggestellt. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass der Eigentümer, der Nutzer auch dieses Haus liebt und zu dem Sorge trägt. Und das ist das Beste, was uns Architekten passieren kann.
Dirk, es gibt in Hamburg ja noch so ein Prestigeprojekt, aktuell das Opernhaus in der HafenCity. Der Entwurf ist, würde ich sagen, noch viel umstrittener als der der Elbphilharmonie damals war. Wie steht es denn da eigentlich um die Umsetzung? Also es könnte ja eigentlich auch wieder so ein Krimi werden.
Ich glaube, ausschließen lässt es sich nicht. Und ich glaube, in Zeiten wie diesen lassen sich wahrscheinlich auch Baukosten einfach sehr schlecht kalkulieren. Aber ich habe Kultursenator Carsten Broster nach der Veranstaltung gefragt. Und er hat gesagt, sowas würde eigentlich nicht nochmal passieren.
Ja, was man aus der Elbphilharmonie gelernt hat, das gilt aber schon sagen, seit der Eröffnung der Elbphilharmonie, ist, wie planen wir eigentlich öffentliche Bauten? Wir planen sie zuerst zu Ende, entscheiden dann, ob wir sie tatsächlich bauen wollen, wenn wir im Lichte der Planung wissen, wie teuer es wird. Das ist beim letzten Mal im Überschwang und in der Begeisterung über den Entwurf nicht richtig aufgesetzt worden. Mittlerweile wird erst geplant, dann kommt ein Preisschild dran und dann wird der Plan umgesetzt.
Ja, da sind wir mal gespannt, ob das so kommt mit dem Opernhaus, wie Carsten Broster sich das wünscht. Dirk Schneider berichtete über die Diskussion zum 10-jährigen Jubiläum der Elbphilharmonie. Dankeschön, Dirk.
Gerne.
Die britische Serie Adolescence war im vergangenen Jahr ein ziemlich großer Erfolg und wurde auch viel diskutiert. Es geht darin um Gewalt unter Jugendlichen, um Männlichkeit und um den Einfluss der sozialen Medien. Die spanische Serie Familiengeheimnisse kommt wie ein Pendant daher, zu sehen in der Arte Mediathek. Preisgekrönt schon jetzt in Spanien als beste Serie. Simone Schlosser hat sie gesehen, ebenso wie Tiptoe, eine verstörende Erzählung über den Backlash.
Die Serie beginnt mit ihrem Ende, wobei man sich bis zuletzt nicht vorstellen kann, dass es tatsächlich so weit kommen wird. Der schwule Barbesitzer Leo hängt tot von der Straßenlaterne vor seinem Haus in einem ruhigen Wohnviertel in Manchester. Hinter den Gardinen lauern stumm die Nachbarn. Offenbar haben sie alle etwas gesehen, aber unternommen hat niemand etwas. Tiptoe ist die Serie zum Backlash, eine Geschichte über Homophobie und Transfeindlichkeit. Sie ist wenig subtil und nicht immer überzeugend, aber vielleicht gerade deshalb so sehenswert.
Wenn du mich 96 gefragt hättest, wie glaubst du, wird es 2026 bei uns sein, hätte ich gesagt, glorreich. Wir werden alle gleich sein, werden uns lieben und küssen, uns bei den Händen halten und auf den Straßen rumhüpfen. Aber sie haben uns in die Falle gelockt.
Hauptfiguren sind die Nachbarn Leo und Clive. Die zwei Männer leben seit Jahren Tür an Tür, haben es bislang aber offenbar geschafft, sich weitgehend aus dem Weg zu gehen. Leo wohnt alleine, das Haus renoviert und stilvoll eingerichtet. Clive dagegen hat zwei Söhne, der eine 16, der andere 20. Das Haus wirkt verlebt, viel zu eng für die Familie und mit seiner Frau spricht er nur noch das Nötigste. Dann kommt jener verhängnisvolle Morgen, 10 Tage vor dem schrecklichen Ende, an dem sich Leo aus seinem Haus aussperrt. Nur in Unterwäsche bekleidet, steht er bei Clive vor der Tür und braucht dessen Hilfe. Damit nehmen die Ereignisse ihren Lauf.
Ist es okay, wenn ich hier warte?
Nein.
Okay, ist doch nur für 20 Minuten.
Ja, ich muss gleich zur Arbeit.
Ich kann mich da hinsetzen und fernsehen.
George, wann musst du zum College?
Um 11.
Ja, dann kannst du nicht hierbleiben.
Wieso nicht?
Er ist 16.
Im Weiteren projiziert Clive sämtliche Sorgen und Ängste auf Leo. Der reagiert trotzig und arrogant und ein Stück weit naiv. Er hilft dem jüngeren Sohn der Nachbarn, der selbst queer ist, sich aber nicht traut, darüber zu sprechen, und unterstützt den Älteren, der sein Geld auf einer Porno-Plattform verdient. Tiptoe ist auch eine Serie über Männlichkeit, über das Unvermögen, die eigenen Gefühle in Worte zu fassen und die Angst davor, den Anschluss zu verlieren. Das ist bedrückend, bleibt aber oberflächlich. Doch am Ende ist diese Serie eben weniger eine Charakterstudie als ein Warnschuss.
Du verwendest das Wort Vergewaltiger.
Ja.
Das ist eine schwere Anschuldigung.
Sprich mit deinem Sohn.
Erwachsene, die einander Gewalt antun, ist das eine. Noch schwerer wiegen Übergriffe unter Jugendlichen. Davon erzählt die spanische Serie Familiengeheimnisse. Wobei das Besondere an dieser Serie ist, dass es weniger darum geht, was in jener Nacht passiert ist und wie es dazu kommen konnte, sondern wie eine Gemeinschaft damit umgeht, besonders die Erwachsenen. Denn man kann für sich den Anspruch haben, modern und aufgeklärt zu sein, aber was, wenn es um den eigenen Sohn geht? Erzählt wird auch hier in Rückblenden, wobei die Serie keinen Zweifel daran lässt, dass etwas geschehen ist.
Wir haben das erst nur für so ein typisches Gerede nach der Johannisnacht gehalten, das sowieso nicht wahr ist. Deshalb haben wir das nicht so ernst genommen. Aber das war wohl ein Irrtum.
Familiengeheimnisse spielt in einer Kleinstadt in Katalonien. Es ist dieses typische, jeder kennt jede und alle sind im gleichen Verein. In dem Fall ist das ein Verein, in dem sie Menschentürme bauen, sogenannte Castells. Es ist eine Tradition, die großes Vertrauen erfordert. Doch das ist erstmal dahin, seit dem Vorfall in jener Johannisnacht. Zunächst ist es nur ein Gerücht, aber bald macht ein Video die Runde. Nach einem Fest sollen 3 Jugendliche eine andere vergewaltigt haben. Sie sind eigentlich noch Kinder, gerade mal 13, 14 Jahre alt, kennen sich schon, seitdem sie auf der Welt sind. Und besonders die Eltern sind überrascht, waren sie doch der Meinung, dass Sex in diesem Alter noch keine Rolle spielt.
Es ist immer dasselbe, wenn man heute sowas erzählt, sagen die Feministinnen. Das ist Missbrauch, oder? Ist doch so. Mir kommt das so vor. Ich meine, ich habe oft das Gefühl, dass ihr einen sexuellen Übergriff seht, wo ich einfach nur sagen würde, das ist die Schule des Lebens.
Die Serie erzählt klug und differenziert. Im Kern ist sie weniger eine Geschichte eines einzelnen Missbrauchs als ein Familiendrama, in dem mit der Zeit immer mehr längst vergessene Vorfälle ans Licht kommen und sich vor allem die Erwachsenen ihren Ansprüchen stellen müssen. Im Zentrum stehen dabei die Menschentürme. Sie sind ein Sinnbild für Tradition und Zusammenhalt und die Frage, wie man nach einem solchen Vorfall wieder zusammenfindet. Und auch wenn die Serie darauf keine Antwort weiß, vermittelt sie am Ende doch eine gewisse Hoffnung.
Familiengeheimnisse und Tiptoe, 2 neue Serien, die Simone Schlosser vorgestellt hat. Tiptoe zu sehen auf HBO Max und Familiengeheimnisse in der Arte Mediathek. Und wir kommen zur Kulturpresseschau. Gregor Sander hat die Feuilletons von morgen Mittwoch, den 2. September, gelesen.
Der polnische Regisseur Paweł Pawlikowski erzählt in seinem Film Vaterland von der Rückkehr Thomas Manns aus dem Exil nach Deutschland 1949 und Andreas Kilp beginnt seine Kritik in der Frankfurter Allgemeinzeitung mit den fast schon warnenden Worten: Natürlich war damals alles ganz anders. Die Anreise, der Empfang, die Fahrt von Frankfurt nach Weimar, das Publikum auf den Straßen, der Selbstmord des Sohnes, die Rückkehr. Aber das hier ist kein Dokumentarfilm. Thomas Mann fuhr damals allein durch das Nachkriegsdeutschland. Im Film setzt ihm der Regisseur seine Tochter Erika ins Auto. Der FAZ-Kritiker ist sehr zufrieden mit der Kulisse und den Kostümen dieser überwiegend an polnischen Schauplätzen in Schwarz-Weiß gedrehten Geschichte, aber der Clou sind für ihn die Schauspieler. Es sind vor allem Sandra Hüller als Erika und Hans Zischler als Thomas Mann. Mit dieser Besetzung hat Pawlikowski die Partie schon gewonnen, bevor sie richtig beginnt. Denn Zischler unterspielt das Gravitätische, zu dem seine Rolle einlädt, so mühelos wie Sandra Hüller das trotzig Töchterliche. Im Taz-Interview beantwortet der Regisseur die Frage, warum er denn statt der Ehefrau Thomas Manns, dessen Tochter ins Zentrum dieses Films gestellt hat, so. Erika war dramaturgisch viel interessanter. Sie befand sich im Zwiespalt zwischen ihrem Bruder, mit dem sie eine symbiotische Beziehung hatte, und ihrem Vater. Und als Thomas Abelshauser nachfragt, was das Besondere am Spiel von Sandra Hüller sei, gerät Pawlikowski ins Schwärmen. Ich staune über ihr geheimnisvolles Talent. Ich weiß nicht, wie sie es macht. Sie ist immer vollkommen wahrhaftig. Man spürt die Absichten hinter ihrem Spiel nicht. Sandra Hüller versucht in der Süddeutschen Zeitung genau das zu erklären und sieht die freiwillige Annahme der Aufgabe, dem berühmten Vater als eine Art Assistentin zu dienen, durch die künstlerisch hochbegabte Erika Mann als Schlüssel für ihre Rolle. Für mich war das im Spielen permanent präsent, alle Möglichkeiten, die sie hat und dass sie sich auch in jedem Moment anders entscheiden kann. Das hat für mich eigentlich ihre Kraft ausgemacht. Auch ohne Farben zu drehen, macht für sie einen großen Unterschied. Wenn man schwarz-weiß arbeitet, muss alles sehr genau sein, viel genauer als sonst, wo man sich im Bild aufhält, wie der Ausschnitt ist, wo der Aschenbecher steht, was das Gesicht überhaupt machen darf. Das alles scheint so gelungen zu sein, dass wir uns ungesehen dem Urteil von Andreas Kilb in der FAZ anschließen. Vaterland dauert gut 80 Minuten und wenn man den Abspann wegrechnet, sind es sogar nur 74. Es sind die kostbarsten Filmminuten, die man in diesem Herbst im deutschen Kino verbringen kann. Sorgen macht sich Daniel Kotenschulte in der Frankfurter Rundschau hingegen um die am Mittwoch beginnenden 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Schon der Umstand, dass die heutige Eröffnungspressekonferenz mit der Jury erst abgesagt und dann doch wieder angesetzt wurde, bewegte die internationale Presse. Ob Festivalchef Alberto Barbera sich und seiner Jurypräsidentin, Schauspielerin Maggie Gyllenhaal, politische Fragen ersparen wollte, wie sie während der letzten Berlinale Jurychef Wim Wenders nur recht unglücklich parierte? Philipp Bovermann von der SZ scheint der Blick ins Programm von Venedig dann allerdings wieder zu beruhigen. Es ist das politischste seit Jahren. Kurz vor dem Festivalstart wurde noch NASA in den Wettbewerb aufgenommen, ein Dokumentarfilm, der verspricht, detailliert das System hinter Israels kalkulierter Massentötung palästinensischer Zivilisten in Gaza zu zeigen. Auch ein angeblich explosiver Dokumentarfilm von Alex Gibney über Elon Musk läuft in Venedig. Neben vielem weiteren, was mit Unrecht, Krieg und Hass auf der Welt zu tun hat. Na bitte geht doch, denken wir und schließen uns der Erwartungshaltung von Andreas Busche im Berliner Tagesspiegel an. Langweilig wird es dieses Jahr in jedem Fall nicht.
Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine angenehme Nacht.